Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zum Online-Gottesdienst der Freievangelischen Gemeinde Wiel. Wir sind sehr dankbar, dass wir heute fortfahren können mit unserer Jahresserie Jesusmäßig. Das Thema heute ist leidenschaftlich dienen. Jesus hatte Sehnsucht nach Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Er wollte unbedingt noch einmal mit ihnen essen, bevor er seinen Leidensweg anzutreten hatte. Auch ich habe Sehnsucht, euch zu treffen, doch wie wir alle wissen, ist das heute leider nicht möglich. Und so freue ich mich, dass wir trotzdem über das Internet die Möglichkeit haben zur Gemeinschaft. Lasst uns an der Seligpreisung Jesu festhalten, die er nach der Begegnung mit Thomas ausgesprochen hatte, die in Johannes 20, Vers 29 zu lesen ist. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Natürlich bezog Jesus das auf seine reale, auf seine persönliche Präsenz. Doch auch heute liegt ja in der Zusammenkunft der Gemeinde Jesu auf geheimnisvolle Weise die Präsenz Jesu Christi. Die können wir so nicht erleben, weil wir nicht physisch zusammenkommen können. Doch ich möchte darum beten, dass wir sie erleben durch den Heiligen Geist vermittelt, auch wenn wir jetzt vor unseren Computern und Laptops sitzen. Darum möchte ich erwartungsvoll und zuversichtlich für uns beten. Großer, allmächtiger Gott, stark bist du, Herr. Du bist die Treue in Person. Wir dürfen mit dem Psalmisten zu dir rufen. Du bist mein Vater, du bist mein Gott, mein Fels und meine sichere Rettung. Was für ein Privileg das doch ist in unsicheren Zeiten. Danke, dass du derselbe bist, gestern, heute und morgen. Auch wenn sicher Geglaubtes in unserer Gesellschaft von einem Tag auf den anderen umgekrempelt wurde, bleibst du der, der du bist, mein Gott, mein Fels und meine sichere Rettung. Danke, dass du uns heute stärkst und ermutigst durch dein Wort, das süßer ist als Honig und wertvoller als alles Gold dieser Welt. Danke, dass die Gemeinschaft deines Heiligen Geistes gerade diejenigen stärkt, die sich jetzt einsam und isoliert fühlen. Danke, dass du unser Herz und unsere Ohren öffnest, um auf dein Wort zu hören. Amen. Das heutige Thema ist die Leidenschaft, mit der Jesus denen diente, die er liebte. Es gibt dafür wohl kein eindrücklicheres Bild als die Fußwaschung Jesu. Die Fußwaschung früher im trockenen, staubigen Israel, das war eine Pflicht, bevor man zusammenkommen durfte. Und so ist es auch heute eine Pflicht, dass wir unsere Hände sauber waschen, bevor wir überhaupt irgendwo jemanden treffen dürfen. Ihr wisst es, in Zeiten von Corona wird sehr viel Wert darauf gelegt, auf die Händehygiene. So war es zur Zeit Jesu in Israel, man legte sehr viel Wert auf die Fußhygiene. Und jetzt stell dir einmal vor, Jesus als Seifenspender. Kannst du dir das vorstellen? Du kommst auf ein Spital zu, dort steht vor dem Eingang der Chefarzt und wäscht höchstpersönlich allen Menschen, die rein wollen, die Hände mit Seife. Wie würdest du reagieren? Das ist ja grotesk. Dieser wichtige Mann, der müsste doch auf der Intensivstation sein, der müsste seinen Dienst tun können. Der müsste doch den Leuten helfen und nicht hier draußen stehen und die Zeit damit vergeuden, den Menschen die Hände zu waschen. Völlig fehl am Platz. Der sollte besser seiner Aufgabe nachgehen. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Ich lese aus Johannes 13 die Verse 1 bis 11 aus der neuen Genfer Übersetzung. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen«, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen.« »Nie und nimmer wäschst du mir die Füße«, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, »Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir.« Da rief Simon Petrus, »Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf.« Jesus erwiderte, »Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle.« Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, »Ihr seid nicht alle rein.« Um was ging es Jesus bei dieser überraschenden Handlung? Es ging ihm um die Demonstration der Liebe zu denen, die zu ihm gehören. Zweimal im ersten Vers kommt das Wort Lieben vor. Jesus demonstriert seine Liebe zu den Seinen auf eine verblüffende Art und Weise, indem er ihnen die Füße wäscht. Dadurch gibt er ihnen einen vollkommenen Beweis seiner Liebe. Doch was hat diese Handlung für eine Bedeutung? Wie ist sie zu verstehen? Für uns ist sie ja doch eher grotesk. Ich hätte gerne jemanden von euch auf die Bühne gebeten, dem ich hätte die Füße waschen können. Leider ist die erste Reihe jetzt leer. Es ist nicht möglich. Aber trotzdem merken wir, es geht um eine tiefere Bedeutung hinter der Fußwaschung. Sie hat zwei Bedeutungen. Erstens ist die Fußwaschung Ausdruck der Demut Jesu. Jesus macht mit der Fußwaschung mehr als deutlich, dass er seine Herrschaft durch eine dienende Liebe ausüben will. Und zweitens ist die tiefere Bedeutung der Fußwaschung die Reinigung von den täglichen Sünden, wie Jesus in Vers 10 erklären wird. Doch dazu später. Zuerst veranschaulicht Johannes durch seine Erzählung in den Versen 2 bis 5 den starken Kontrast zwischen der eigentlichen Position Jesu und der Handlung, die er hier gerade ausführt. Jesus wusste, was auf ihn zukommen würde. Er wusste auch, dass Judas ihn verraten würde. Das erfahren wir in Vers 11. Und neben diesem Vorherwissen, das Johannes stark betont in diesem Abschnitt, erfahren wir auch, dass Jesus ja eigentlich alle Macht in seinen Händen hatte, dass er von Gott gekommen ist und wieder zu Gott gehen wird. Das ist seine eigentliche Position, der Sohn Gottes, Gott selbst. Und was macht er? Er wäscht seinen Jüngern die Füße, er entblößt sich, er kniet sich hin, er verrichtet einen Sklavendienst. Wie passt das zusammen? Das ist doch eines Herrn, eines Meisters unwürdig, dachten die Jünger bestimmt. Und Petrus sprach es dann auch aus. Jesus selbst bestätigt diesen Kontrast zwischen seiner eigentlichen Position als Herr und Meister und dem, was er gerade macht. In Vers 13 sagt er, ihr nennt mich Meister und Herr, und dies zu Recht, denn ich bin es. Jesus ist der Herr, und das ist ein Kaiser- und sogar Gottheitstitel, wie Adrian letzte Woche deutlich herausgearbeitet hat. Und Jesus selbst bestätigt dies auch. Und doch ist es sein Weg, seine Herrschaft durch dienende Liebe auszuüben. Jesus macht dies auf eine Art und Weise, die uns Menschen zuweilen überfordert. Dies können wir gut an der Reaktion des Petrus erkennen. Herr, du willst mir die Füße waschen. Nie und nimmer wirst du das tun, sagt er. Uns Menschen ist es wohler, wenn jeder gemäß seiner Position handelt. Der Herr gemäß als Herr und der Diener als Diener, dann ist alles klar. Und für Petrus ist es auch völlig klar, das kommt nicht in Frage. Jesus ist mein Herr und Meister, er wird mir nicht die Füße waschen. Kennen wir das nicht selbst auch? Es ist eine Mischung zwischen Ehrfurcht, aber auch eigenem Stolz, die hier mitschwingt. Auf jeden Fall ist es ein sehr interessantes Gespräch, das sich nun entwickelt zwischen Petrus und Jesus in den Versen 6 bis 11. Auf die verwunderte Frage des Petrus, Herr, du willst mir die Füße waschen, also das geht ja eigentlich gar nicht, und seinem Ausruf niemals, da antwortet Jesus sehr bedeutungsvoll, wenn ich sie dir nicht wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wow, jetzt wird Jesus deutlich. Lass dir von mir dienen, empfange von mir. Einfach als Ausdruck meiner vollkommenen Liebe zu dir. Und wenn du diesen Liebesdienst nicht zulässt, dann können wir keine Gemeinschaft miteinander haben. Du verstehst es jetzt zwar noch nicht, aber später wirst du es verstehen. Und als Petrus diese Gemeinschaft mit Jesus auf dem Spiel stehen sieht, da reagiert er, und das ist typisch für ihn, sehr impulsiv, es gibt kein Halt mehr. Er sagt, nein, dann nicht nur die Füße, auch den Kopf, die Hände, wasche mir alles. Und diese Leidenschaft, die da durchdringt bei Petrus, auch wenn sie unüberlegt ist, das gefällt mir an ihm. Dass er sagt, ich will dich ganz, Jesus. Völlig verständlich, oder? Und die Frage stellt sich, wie stehst du zu Jesus? Möchtest du ihn auch ganz, ganz an dich herankommen lassen, ganz an dein Herz herankommen lassen. Dass er zu dir kommen, vor dich knien darf, dir die Füße waschen darf. Möchtest du das wirklich? Oder hältst du dich da lieber vornehm zurück und sagst, ja, Füße waschen, naja, ich weiß nicht, die sind gut eingepackt, weil ich weiß ja, dass ich Schweißfüße habe und den Fußpilz zwischen den Zehen, den musst du auch nicht unbedingt sehen, Jesu. Nein, das ist wirklich nichts für dich. Also alles, was recht ist, aber Füße waschen, nein, nein, das möchte ich jetzt doch lieber nicht haben. Verstehst du, wenn Jesus Gemeinschaft mit dir haben möchte, dann möchte er auch die dunklen, die schmutzigen Seiten deines Lebens, deiner Seele sehen. Er möchte sich darum kümmern, er möchte sich denen annehmen, er möchte dich ganz reinigen, er möchte dich ganz für sich haben. Bist du bereit, ihm dich ganz anzuvertrauen, ihm dich ganz zu geben, ihm deine Füße hinzustrecken und diese von ihm waschen zu lassen. Weigere dich nicht wie Petrus zuerst, sondern lass dir von Jesus die Füße waschen. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, was das konkret bedeuten soll. Wie ist es zu verstehen, sich von Jesus die Füße waschen zu lassen? Jesus erklärt dem Petrus, dass ein ganzes Bad nicht mehr nötig sei, dass er bereits rein sei und bloß noch die Füße zu waschen brauche. Und gleichzeitig weist er ihn darauf hin, dass er es jetzt noch nicht verstehe, später aber schon. Und das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Jünger es nach dem Tod am Kreuz und der Auferstehung Jesu dann ganz verstehen werden. Und Johannes selbst gibt uns dann in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 7 bis 9, eine Deutung des Geschehens, den Schlüssel zum Verständnis. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Wenn du dies im Glauben, im Vertrauen darauf, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, annimmst, dass er stellvertretend für dich, für alle deine Sünden, all den Schmutz deiner Seele gestorben ist, damit deine Schuld bei Gott beglichen ist, dann reinigt er dich von aller Sünde. Dann bist du von der Finsternis ins Licht übergegangen, vom Tod ins Leben, aus der Gottesferne in die Gemeinschaft mit Gott. Lass dich von Jesus reinigen. Setze dein ganzes Vertrauen auf ihn. Dann wirst du im Licht der Gottesgemeinschaft wandeln. Dann brauchst du dich auch nicht zu schämen, wenn deine Füße auf deinen Alltagswegen wieder schmutzig werden. Wenn du wieder einmal schuldig an deinem Nächsten oder vor Gott geworden bist. Gerade in stressvollen Zeiten, da tauchen manche Lieblosigkeiten gegenüber meinen Mitmenschen aus meinem Herzen auf. Ein harsches Wort, Ungeduld, ein Streit, der aufbricht, weil ich nicht einverstanden bin, wie mein Nachbar sich gerade verhält. Oder auch die kaum ausrottbare Neigung, mir selbst der Nächste zu sein und für meine Bedürfnisse zuerst zu sorgen. Der Druck auf unsere Herzen wird in den nächsten Wochen zunehmen, da wir einerseits praktisch keine alltäglichen Beziehungen mehr miteinander leben und auch keine Gemeinschaft miteinander mehr haben können und auf der anderen Seite ganz auf uns selbst oder die Nächsten geworfen sind, mit denen wir in einer Wohnung zusammenleben. Wie können wir da unser Herz in der Liebe zueinander bewahren und bewähren? Johannes sagt dazu: Betrüge dich nicht selbst, indem du behauptest, ohne Sünde zu sein. Bekenne Jesus deine Sünden, lass dir von ihm die Füße waschen, auch wenn sie dreckig geworden sind. Er wird dir deine Sünden vergeben und dich von allem Unrecht reinigen. Du brauchst dich nicht zu schämen. Lass Jesus an dich heran, um dir die Füße zu waschen. Das ist das Faszinierende und auch unendlich Schöne an der Herrschaft Jesu. Als Herr und Meister fordert er nicht, dass du mit gewaschenen Füßen, gestriegelt und fein rausgeputzt vor ihm erscheinst, in seiner Gegenwart, sondern in seiner Demut und Liebe kommt er zu uns, zu dir und zu mir und will dir die Füße waschen. Mit dieser demütigen Herrschaft bricht Jesus unseren Stolz. indem wir immer wieder auf uns selbst und unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen. Petrus wollte zuerst nicht, dass Jesus ihm die Füße wasche. Nie und nimmer. Doch Jesus sagt ihm, du musst dir nicht selbst die Füße waschen. Lass dir von mir die Füße waschen. Du musst dich nicht selbst reinwaschen. Ja, du kannst es nicht. Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Das ist der Anstoß, den das Kreuz Jesu uns selbstbestimmten Menschen des 21. Jahrhunderts ist. Jesus selbst und mit ihm die Bibel, das Wort Gottes lehrt, wir müssen uns einem anderen anvertrauen, um in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, um unser Glück zu finden. Jede andere Religion und Philosophie gibt uns Menschen ein Werkzeug oder eine Methode an die Hand, die uns verspricht, aus eigener Kraft Gott und unserem Glück nahe zu kommen, das zu erreichen, zu finden. Jesus hingegen sagt, in dieser Hinsicht bist du ohnmächtig, bist du unfähig. Vertrau dich jedoch ganz mir an. Lass mich dir die Füße waschen. Lass mich ganz nah an dich heran, an dein Herz. Lass es zu. Lass dir von mir in Liebe dienen. Sich auf diesen Jesus einzulassen, braucht Mut. Den Mut oder die Demut, ganz auf die eigene Selbstrechtfertigung zu verzichten, sein eigenes Unvermögen einzugestehen, zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Doch machen wir als Gesellschaft nicht gerade kollektiv eine solche Erfahrung durch? Praktisch aus dem Nichts heraus taucht ein Virus auf, das uns vor Augen führt, wie wenig wir bislang sicher Geglaubtes im Griff haben. Wir sind mit einem Kontrollverlust konfrontiert, der uns die Grenzen des menschlich Machbaren im Kampf gegen ein Virus aufzeigt. Es ist erschütternd zu sehen, wenn sich Ärzte eingestehen müssen, dass sie mit ihrem Latein am Ende sind, dass ihnen Menschen unter den Beatmungsgeräten wegsterben. Das ist eine sehr verunsichernde, eine angstmachende Tatsache, der wir nicht ins Auge schauen wollen. Es ist furchterregend und es ist eine schwer zu ertragende Kränkung des modernen Menschen. Wir müssen uns nämlich eingestehen, dass wir den Laden nicht wirklich im Griff haben. Wir müssen uns eingestehen, dass wir einen Retter brauchen, einen Erlöser, dem wir uns anvertrauen können. Und das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Jesus ist als Retter in die Welt gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. In ihm ist das ewige Leben, das weit über das leibliche Leben hinausreicht, das doch nicht viel mehr als ein Windhauch ist. Er hat diese Welt überwunden und damit auch jede Krankheit und jeden Virus, auch die noch viel tiefer liegende Problematik der Sünde. Er hat es überwunden und er spricht uns zu, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Was für ein Herr und Meister wir doch haben, dem wir nachfolgen dürfen, dem wir uns ganz anvertrauen dürfen, weil wir wissen, er wird es wohl machen. In den Versen 12 bis 17 erklärt Jesus nun seine Handlung der Fußwaschung. Ich lese die Verse ab Vers 12. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Jesus fordert seine Jünger auf, seinem Vorbild, seinem Beispiel zu folgen. Und das ist genau das, was auch uns dieses Jahr beschäftigt in der Serie Jesusmäßig Leben, Handeln, Lieben. Wir wollen uns am Vorbild Jesu orientieren und so handeln. Hier in diesen Versen haben wir genau diese Aufforderung Jesu. Er sagt, so wie ich, auch ihr setzt dies nun um. Bedeutet dies nun, dass wir damit beginnen sollen, uns gegenseitig die Füße zu waschen? Für mich wäre das kein Problem, das gehörte früher im Spital zu meinem täglichen Dienst, dass ich den Menschen die Füße gewaschen habe. Aber ich denke, dass das nicht die Meinung ist, denn Jesus hat der Fußwaschung eine tiefere, eine geistliche Bedeutung gegeben. Wir brauchen somit nicht die konkrete Handlung zu übernehmen, sondern das Prinzip, das zugrunde gelegte Prinzip zu leben. Und das bedeutet zuallererst, dass wir einander praktisch dienen. Das ist gerade jetzt sehr aktuell. Nachbarschaftshilfe ist ein großes Thema geworden. Plötzlich ist es nötig, dass wir gewissen Menschen, die zur Risikogruppe gehören, einkaufen gehen, dass wir ihnen Medikamente besorgen. Viele Menschen sind froh, wenn wir sie telefonisch anrufen, wenn sie einmal, zweimal oder dreimal am Tag mit jemandem reden können, denn es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, jemanden zu treffen, mit jemandem überhaupt sprechen zu können. Und glaube mir, wenn du einen Tag mit niemandem reden konntest, ist das schon hart. Vielleicht geht es auch darum, die Kinderbetreuung sicherzustellen. Viele Familien sind sehr gefordert jetzt mit Homeschooling. Die Kinder dürfen auch nicht mehr einfach raus. Das ist eine große Herausforderung für Eltern. Überlege dir, ob du vielleicht Entlastung bieten könntest. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, auch Kinderbücher, Puzzles, Bastelideen auszutauschen, einander in den Briefkasten zu legen, um etwas Gutes zu haben gegen die Langeweile und dass die Kinder nicht einfach vor dem Fernseher und dem Computer unendlich viel Zeit verbringen. Ja, vielleicht kann man zur Ermutigung auch eine Postkarte senden, jemandem, den man eigentlich hätte treffen wollen. Oder wie wäre es damit, einen Brief zu schreiben? Hast du sicher schon lange nicht mehr gemacht. Es wäre doch schön, wieder mehr Post voneinander zu bekommen. Und was ganz wichtig ist, wir können auch nach wie vor füreinander beten. Wir können einander Gebete aufschreiben, wir können sie aufnehmen per Audio und via WhatsApp versenden. Wir können am Telefon miteinander beten. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir einander helfen können und miteinander in Kontakt sein können. Ich bin sehr beeindruckt und es freut mich zu hören, dass vieles von dem auch schon läuft in unserer Gemeinde, dass gerade die alten Menschen, die kranken Menschen, dass die auch auf die Hilfe zählen können, dass sie sich gut versorgt wissen aktuell. Da bin ich sehr dankbar und ich möchte allen auch danken, die diesen Dienst bereits wahrnehmen und sich um andere kümmern. Denn es wird noch viel wichtiger werden, je länger diese Ausnahmesituation anhalten wird. Was auch wichtig ist, genauso wie das Helfen, das ist, die Hilfe auch anzunehmen. Das ist für viele noch die größere Herausforderung als das Helfen selber. Wir haben das auch bei Petrus gesehen. Er wollte die Hilfe zuerst nicht annehmen. Er sagte Jesus, nein, das ist jetzt wirklich nicht nötig. Und hier ermutige ich dich, nimm Hilfe an. Sei nicht zu stolz auf deine Selbstständigkeit. Nimm Hilfe an von anderen, verweigere sie nicht. Du gibst ihnen damit auch die Chance, gute Werke zu tun. Es besteht die Möglichkeit eines Austausches. Es ist Gemeinschaft, auch wenn wir einander helfen. Verpasse diese Chance nicht. Lass dir helfen, wenn du etwas brauchst. Ein weiterer Punkt, den auch wir leben sollen, wenn wir auf das Vorbild Jesu schauen, ist, dass auch wir einander vergeben, dass wir in versöhnten Beziehungen und in einer Gemeinschaft des Friedens miteinander leben. Wir sollen Friedensstifter sein, Botschafter der Versöhnung Gottes. Und ich glaube, auch dieser Punkt ist wichtig in der heutigen Zeit, denn wenn wir freiheitsliebenden Schweizer über längere Zeit in unseren Wohnungen und in unseren Blocks eingepfercht werden, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es vermehrt auch zu Streit und Konflikten kommen wird. Ja, in unserer Siedlung hat es bereits begonnen. Ja, wenn es darum geht, welche Kinder nun auf welchem Spielplatz spielen dürfen, und da können wir Friedensstifter sein. Da können wir auf ein friedliches, auf ein verständnisvolles Miteinander hinwirken, können wir Konflikte lösen, die Hand zur Vergebung reichen. Und besonders relevant werden versöhnte Beziehungen auch, wenn plötzlich jemand aus deinem Verwandten- oder Bekanntenkreis schwer erkranken sollte. Wir wissen nicht, wie schwer die Epidemie noch wird. Aber ich möchte es nicht versäumen, dich auf diesen Punkt hinzuweisen. Frage dich, gibt es Beziehungen in meinem Leben, die ich noch klären muss und will, wo ich Versöhnung erwirken möchte? Denn es kann jederzeit, dass eine Person oder auch ich selbst schwer krank werde. Diese Wahrheit, die gilt übrigens jederzeit, nicht nur in der jetzigen Situation. Doch jetzt wird sie plötzlich spürbar, erlebbar. Ja, versöhnte Beziehungen, schaffe darauf hin. Wenn wir so leben, dann waschen wir uns gegenseitig die Füße. Dann leben wir so, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Dies bedeutet nichts anderes, als das Gebot der Nächstenliebe praktisch umzusetzen. Es kommt nicht von ungefähr, dass Jesus im weiteren Verlauf des Abends noch 5-mal sagt, liebt einander, liebt einander, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 13, 34 bis 35. Die Liebe zueinander ist unser Zeugnis in der Welt. Dieses Zeugnis wollen wir hell leuchten lassen in einer Zeit, in der die praktische, tätige, eine unerschrockene Liebe so wichtig ist wie kaum etwas anderes. Ist dieses Gebot Jesu schwer zu halten? Für den, den es aus eigener Kraft zu halten versucht, ist es unmöglich. Für den, der sich von Jesus die Füße waschen lässt und darin die Gemeinschaft der Liebe Jesu erlebt, für den wird es möglich. Lohnt es sich, nach dem Vorbild Jesu zu leben, zu handeln und zu lieben? Jesus sagt im Vers 17, ihr wisst das jetzt alles, glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Erkenntnis und Handeln, das gehört bei Jesus immer zusammen. Und er gibt uns eine große Verheißung, die Verheißung der Glückseligkeit, wie in den Seligpreisungen, wenn wir nach dieser Liebe handeln. Dies ist der Weg zum Glück, wenn wir so handeln, wie Jesus es uns vorgemacht hat. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dein Vorbild, für dein Beispiel. Ich danke dir, dass du deinen Jüngern die Füße gewaschen hast. Ich danke dir, dass das deine Art ist, zu dienen und deine Liebe auf vollkommene Weise zu zeigen. Ich danke dir für die Demut, mit der du unser Herr und Meister bist. Und danke, dass du auch mir die Füße waschen möchtest. Ich möchte sie dir hinhalten. Ich möchte mich selbst dir ganz hinhalten. Und wenn es jetzt still geworden ist in unserer Gesellschaft, in dieser Zeit, dann möchte ich diese Stille auch nutzen, um dich zu suchen, die Gemeinschaft mit dir, deine Zuwendung, deine Liebe. Danke, dass jeder zu dir kommen kann. Danke für deinen Dienst der Liebe. Danke, dass du jedem von uns die Füße waschen möchtest. Amen. Glaube, dass eure Liebe und eure Hoffnung gestärkt sei, um in dieser herausfordernden Zeit das euch aufgetragene Tagwerk in der Verantwortung vor Gott und den Menschen treu auszuführen. Und dazu möchte ich euch segnen mit dem Segensgruß des Paulus an die Korinther. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Seid gesegnet. Amen.